Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast für gesellschaftspolitische Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir sprechen hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard und deren Gästen über Themen, die aktuell für uns wichtig sind, die aber voraussichtlich auch noch lange wichtig für uns sein werden. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil wir sie nicht in der Kanzlei aufnehmen, sondern tatsächlich im Me and All Hotel in Düsseldorf, wo es einen Thementag mit dem Titel Run for Talents gibt. Deshalb gibt es ein Live-Publikum und es gibt eben auch Diskussionsteilnehmer hier bei uns auf der Bühne, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Wir sprechen mit Ihnen über das Thema Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Meine Gesprächspartner sind Claudia Finke. Sie ist Personalleiterin bei SwissSense. SwissSense ist ein Bettenhersteller, dessen Geschichte zurückgeht bis ins Jahr 1918. Wird also heute in der vierten Generation inzwischen geleitet und hat in Europa 130 eigene Filialen und 54 hier in Deutschland. Nicolas Knille ist Syndikusanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, hat mal bei ThyssenKrupp gearbeitet, bei Telefonica und ist heute zuständig für Arbeitsrecht und HR-Services bei Coroplast. Coroplast ist, Sie verzeihen mir das, eine Art Hidden Champion, hat 7600 Mitarbeitende weltweit, ist aber in einem Bereich zuständig, mit dem wir zwar alle Berührungspunkte haben, aber es steht meistens nicht Coroplast drauf, sondern wir sehen es eben. Das sind beispielsweise Kabel, es sind technische Klebebänder und sie liefern auch bestimmte Teile für die Automobilindustrie zu. Jochen König ist Wirtschaftsprüfer, gleichzeitig auch noch Gesellschafter und Geschäftsführer der DWP-Gruppe. Die DWP-Gruppe hat mehrere Standorte hier in Deutschland und den Hauptsitz hier in Düsseldorf, berät vor allen Dingen Mittelständler und das interdisziplinär. Das heißt, es ist Steuerberatung dabei, Wirtschaftsprüfung dabei und Unternehmensberatung. Und last not least, Dr. Ferdinand Hultsch von Vanguard ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und wird uns hier in der Diskussion vor allen Dingen auch helfen, wenn es darum geht, die Ideen, die wir diskutieren, das Ganze mal rechtlich einzuordnen, also zu sagen, geht das überhaupt oder nicht und wenn ja, was ist dabei zu beachten. Ich denke, das ist hier für unser Live-Publikum dann auch nochmal wichtig, um zu wissen, welche Ideen nehme ich mit und genau, wo brauche ich da vielleicht nochmal Beratung. Ich würde diese Diskussion über das Thema Familienfreundlichkeit gerne auch nochmal mit Zahlen beginnen. Wir haben heute hier bei diesem Tag zum Thema Run for Talents schon einige Zahlen gehört, wie viele Mitarbeiter sich nur noch einem Unternehmen wirklich zugehörig fühlen, wie oft Unternehmen auch verzweifelt neue Mitarbeitende suchen. Wir sind noch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen gegangen und haben festgestellt, was ist denn eigentlich die Ursache gerade für diese geringe Bindung oder was wünschen sich mögliche künftige Mitarbeitende auch. Und dabei stellt man eben fest, dass neben Gehalt und Jobsicherheit andere Faktoren dazukommen. Das ist Flexibilität im Arbeiten, das meint es sowohl räumlich als auch zeitlich. Das ist aber eben auch Familienfreundlichkeit, die dazukommen muss und Work-Life-Balance. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht zunächst mal an die Praktiker, also Frau Finke und Herrn Knille, die Frage, teilen Sie diese Ansichten? Das sind ja immer Umfragen und Theorien. Können Sie das aus der Praxis bestätigen?
Also ich finde am Ende des Tages, das zumindest ist meine Erfahrung der letzten Jahre, müssen wir immer ganz individuell auf den einzelnen Mitarbeitenden schauen und es gibt irgendwie nicht den Ansatz, der für alle gilt. Also das erstmal so als Statement.
Okay. Herr Knille, wie ist es bei Coroplast?
Würde ich genauso sehen und gerade in so Runden wie dieser, seien es Kanzleiveranstaltungen oder wenn man auf LinkedIn die Diskussion verfolgt, da werden auch gerne mal die Produktionsmitarbeiter vergessen. Da ist dann viel die Rede von Workation, von mobilem Arbeiten und das darf eben auch nicht aus dem Fokus geraten, dass man eben auch diese Mitarbeitergruppen mit einbezieht in die Überlegungen, was man denen dann anbietet.
Ja, ist wahrscheinlich am Ende auch eine Frage von Gerechtigkeit, ne? dass sie alle möglichst gleich behandeln oder zumindest die Möglichkeiten für alle gleichmäßig da sind. Herr König, Sie haben doch auch eine breite Mandantschaft. Wie ist da so Ihr Eindruck? Also deckt sich das mit dem, was wir heute theoretisch schon erörtert haben?
Ja, definitiv, aber auch bei uns selbst kann ich das auch beobachten, gerade die Generation Z, wo wir eben mit gestartet sind, das ist doch eine Generation, die ich bin jetzt auch nicht ewig weit davon entfernt, aber schon ein gutes Stück, dass ich darüber so sprechen kann. Die sind schon mobiler, flexibler in allem, nicht nur darin, von überall zu arbeiten, sondern auch vielleicht überall nicht ansässig zu sein. Ja? Also es ist, wenn ich mal zurückdenke an ältere Mitarbeiter bei uns, die seit 30, 35 Jahren im Unternehmen sind, die wohnen zwei Straßen weiter, vier Häuser weiter. Und das seit jeher. Ja? Und die junge Generation ist halt wirklich so, ja, dann arbeite ich halt mal im Ausland für einen anderen Arbeitgeber oder dann ziehe ich halt mal quer durch Deutschland. Da sind die Grenzen oder die Distanzen auf jeden Fall geringer geworden, beziehungsweise auch das Empfinden von Entfernungen ist ein ganz anderes geworden, wo man sich eben als Arbeitgeber oder auch sämtliche unserer Mandanten eben drauf einstellen müssen.
Ich würde gerne weiter zu dem Punkt Familienfreundlichkeit nochmal kommen. Vielleicht, Herr Knille, an Sie die Frage, was macht ein familienfreundliches Unternehmen aus? Sie sind ein familiengeführtes Unternehmen nach wie vor, aber was macht die Freundlichkeit aus, die sicherlich auch aus der Führung resultiert?
Ich glaube, die meisten würden jetzt antworten, die Ermöglichung von flexiblen Arbeitszeiten, vielleicht von mobiler Arbeit. Ich glaube, es geht noch weit darüber hinaus. Und wenn man die Mitarbeiter selbst fragt, also gerade die Familien, was ist euch wichtig, dann sind das auch Dinge, dass man Rücksicht nimmt. Beispielsweise zwingende Schulungen am späten Nachmittag zu Veranstaltungen, Termine, die am Abend stattfinden. Das ist für Erziehende, also Eltern, häufig nicht so ohne weiteres möglich. Und für mich gehört zur Familienfreundlichkeit auch dazu, eben Werte zu haben, eine Kultur zu fördern, zu haben auch, wo solche Modelle möglich sind, wo nicht die Augen verdreht werden, wenn jemand einen Termin absagt, weil er vielleicht die Kinder gerade abholen muss oder weil das Kind krank ist. Sondern das, ich glaube, das ist auch gerne mal nicht so sehr im Fokus, daran zu denken, dass auch die Werte und Kultur an der Stelle eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Ja, ist letztlich eine Bewusstseinsfrage, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man das wirklich immer auf dem Schirm hat und das heißt, in den Situationen, die eintreten, wie Sie sie beschrieben haben, dann eben auch wirklich lebt und zwar automatisch, ne? nicht irgendwie vorgetäuscht oder weil es gerade schick ist. Frau Finke, an Sie die Frage. Genau, wie definieren Sie Familienfreundlichkeit in einem Unternehmen, genau, das in der vierten Generation geführt wird von einer Familie?
Ganz genau. Also wir sagen immer, wir sind die Swisscents-Familie und da haben wir auch schon viel darüber diskutiert. Was bedeutet das denn überhaupt? Also was verbindet ihr denn oder jeder Einzelne überhaupt mit diesem Wert, wir sind Familie? Und ich bin mir sicher, dass ich das für mich ganz anders definieren würde, als vielleicht eine Mutter mit drei Kindern oder ein Alleinerziehender Vater oder was auch immer. Und deswegen komme ich wieder zurück zu dem Punkt, was ich eingangs gesagt habe, dass man wirklich ganz genau hinschauen muss, was braucht der oder die Einzelne wirklich und wie kann ich hier den Menschen entgegenkommen. Jetzt habe ich natürlich da ein einfaches Spiel. Wir sind nur 250 Mitarbeitende in Deutschland. Da kennt man sich mit Namen, da kennt man die Geschichte. Das ist relativ einfach. Da dann auch wirklich den Menschen da die Möglichkeiten zu eröffnen. Und wenn man das nicht tut, also das ist auch, das lässt sich auch belegen, dann drehen die Leute einem den Rücken zu. Also die verlassen dann auch das Unternehmen. Und ich finde, dass das nach Corona noch mal deutlich mehr zugenommen hat. Also ist zumindest meine persönliche Beobachtung. Und für uns ist Familie nicht nur, du kannst auch mal deine Kinder mit ins Büro nehmen, das ist überhaupt gar kein Problem und wir arbeiten sowieso nur 2 Tage die Woche im Büro, den Rest machen wir mobiles Arbeiten und da guckt auch keiner irgendwie blöd, wenn man nur einen Tag in der Woche im Büro ist. Nein, du kannst auch deinen Hund mitbringen, also wir versuchen wirklich alles, um den Mitarbeitenden das Arbeiten bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wir haben gerade Corona angesprochen. Wir haben zum einen natürlich neue Techniken gelernt, also durch das mobile Arbeiten, das andere ist aber auch wieder eine Bewusstseinsfrage, weil wir haben ja mehr Zeit mit unseren Familien verbracht in der Zeit. Haben die Menschen das auch als wertvoll empfunden? Also, oder sind die alle jubelnd ins Büro zurückgekehrt? Weil die gesagt haben, endlich wieder in Ruhe das Vertrauen.
Ganz unterschiedlich. Also wir hatten mit vielen auch wirklich harte Diskussionen, die gesagt haben, ja, wieso sollen wir denn 2 Tage kommen? Und das ging doch auch die ganze Zeit so, lass mich doch zu Hause, das funktioniert doch in meinem Arbeitsbereich. Und dann gab es andere, die waren froh und die kommen auch 3-mal oder 4-mal die Woche. Die sind froh, wenn sie zu Hause rauskommen, sage ich jetzt mal. Und da kann sich ja jeder so einschwingen, wie er möchte. Letztendlich. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Sagen Sie doch mal Ihre Frage. Jetzt habe ich so viel geredet.
Ging darum, genau, wie man Familienfreundlichkeit oder den Wert der Familie in der Corona-Zeit nochmal für sich neu schätzen gelernt hat.
Ja, und also wie gesagt, einmal so, ganz, ganz individuell auch wieder hier.
Ja. Ja, wir wollen gerne die Lösungsideen, die Bausteine sein können, um noch familienfreundlicher zu werden, werden hier in der Runde diskutieren. Und die erste ist wahrscheinlich somit die jüngste, die so in der Diskussion jedenfalls nach meiner Wahrnehmung steht, das ist die 4-Tage-Woche, die also ja einem ermöglichen würde, eben mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Da geht jetzt zunächst mal die Frage genau an den Arbeitsrechtler. Für mich, nach meinem laienhaften Dasein, heißt, ändert sich nur die Arbeitszeit im Vertrag. Ist es wirklich so einfach, Herr Rutsch, oder muss ich da doch ein paar Sachen mehr bedenken?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist auch gar nicht zwingend, dass sich die Arbeitszeit ändert. Es gibt also verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und für den Arbeitnehmer gibt es glaube ich, eine andere Wunschvorstellung als für den Arbeitgeber. Man hat also einmal diesen typischen Arbeitnehmerwunsch, ich reduziere jetzt die Arbeitszeit auf 80%, ich komme nur noch 4 Tage die Woche und ich kriege das gleiche Geld wie vorher. Aber sie haben natürlich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten. Also es gibt insgesamt 3 Varianten. Die erste wäre Teilzeit. Ja, ich reduziere die Arbeitszeit auf 80%, ich reduziere das Gehalt auf 80% und komme dann an 4 Tagen die Woche, klassische Teilzeit. Dann die Arbeitnehmerwunschvorstellung, ich komme an 80% der Zeit, kriege aber 100% des Gehalts, was ich persönlich als Arbeitnehmer und begehrte Fachkraft natürlich auch gutheißen kann. Und es gibt irgendwas dazwischen. Also sie reduzieren die Arbeitszeit nicht auf 80%, sondern beispielsweise auf 90%. Sie reduzieren vielleicht teilweise das Gehalt, das ist aber auch gar nicht zwingend, weil der Gedanke hinter der 4-Tage-Woche ist ja nicht, dass man einfach nur die Arbeitszeit reduziert, sondern auch für den Arbeitgeber, dass er dadurch einen Effizienzgewinn erzielt. Dass also die Mitarbeiter weniger krank sind, dass die motivierter sind, dass die einfach die Zeit, die sie haben, effektiver nutzen, weil sie auch eine längere Erholungsphase zwischendurch haben. Und dann haben sie am Ende letztlich mehr, was sie an Effizienz leisten. Sie haben mehr Arbeit, die geschafft wird in weniger Zeit und zahlen vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Also eine Win-Win-Situation, theoretisch. Das Ganze hat natürlich Grenzen. Sie haben die betriebliche Mitbestimmung, die sie beachten müssen. Und sie haben das Arbeitszeitgesetz. Und das sagt, am Tag dürfen maximal 10 Stunden gearbeitet werden. Und das ist so ein bisschen das größte Hemmnis der 4-Tage-Woche. Weil zumindest, wenn Sie die volle Arbeitszeit der 40 Stunden nehmen und die auf 4 Tage verteilen, dann arbeiten Sie jeden Tag 10 Stunden, geht gerade noch. Das Problem ist nur, was passiert denn, wenn Sie mal einen Tag ein bisschen früher gehen? Dann können Sie es am nächsten Tag nicht mehr nacharbeiten. Oder wenn Sie einfach mal die Flexibilität haben wollen, dass Sie sagen, ich arbeite eine Woche mehr, weil das Wetter schlecht ist und in der nächsten Woche ist es schön, dann arbeite ich eben ein bisschen weniger. Und das funktioniert halt nicht, weil Sie sind jeden Tag dann komplett an der Grenze der 10 Stunden, zumindest wenn Sie bei 40 Stunden bleiben.
Hm, verstehe. Herr Knill, Sie hatten es gerade schon angesprochen, ein Großteil der Beschäftigten bei Coroplast ist in der Produktion tätig. Ist das überhaupt ein Modell, was man auf Produktion übertragen kann?
Nicht ohne weiteres. Also je nach Schichtmodellen hat man ja dann entsprechende Freizeit hinten raus. Aber ich glaube, auf die Produktion so ohne weiteres wäre es bei uns nicht übertragbar. Wir versuchen natürlich dann andere Benefits dann zu bieten, die dann auch Produktionsmitarbeitern zugutekommen. Die 4-Tage-Woche im Rahmen der Teilzeit selbstverständlich. Ne? Also da versuchen wir dann das möglich zu machen. Aber jetzt als generelles Modell ist das bei uns nicht.
Frau Finke, ich weiß aus unserem Vorgespräch, Sie haben gesagt, gerade in den Niederlanden, in dem Teil von Swisscents, wird es sehr viel praktiziert. Ja. Welche Erfahrungen werden da gesammelt und was davon lässt sich vielleicht auch auf Deutschland übertragen?
Also in den Niederlanden ist es tatsächlich so, dass auf der Führungsebene N-2 fast jeder, egal welchem Geschlecht sie oder er oder es angehört, dass 4 Tage die Woche gearbeitet werden. Es werden aber auch nur 4 Tage die Woche bezahlt, also das Teilzeitmodell. Und das ist absolut normal. Also und die Leute haben dann rollierenden freien Tag oder nehmen ihn dann, wann es passt, also ganz unterschiedlich. Und in Deutschland haben wir auch in der Verwaltung Führungskräfte, die das machen. Und es ist gar nicht das Thema, dass wir das nicht anbieten würden. Wir würden das jedem anbieten, sondern dass die Nachfrage gar nicht da ist. Also wenn das jemand anfragen würde, dann wären wir jederzeit bereit. Wir müssen natürlich immer gucken, wie schließen wir das Gap und so weiter, wie organisieren wir das. Aber wären wir jederzeit bereit, hier wirklich das möglich zu machen. Und wir haben ja im Gegensatz jetzt zu Ihnen Produktion. Wir, das Gros unserer Mitarbeitenden, sind ja in unseren Stores unterwegs, zum Beispiel hier in Düsseldorf auf der Berliner Allee. Kommen Sie gerne mal vorbei. Ja, genau. Und da haben wir natürlich große Herausforderungen mit den Öffnungszeiten. Also 10 bis 19 Uhr. So, wir haben relativ kleine Geschäfte. Wir haben geringen Mitarbeiterstamm. So, sagen wir mal im Durchschnitt 4 FTE. Wie sollen wir das machen? Wir haben das hin und her gerechnet und spüren ehrlicherweise im Moment auch nicht den Druck, dass das jetzt von unseren Schlafberatern wirklich gefordert wird oder dass das im Rahmen von Recruiting da jetzt für uns ein Thema ist. Da haben wir andere Themen. Aber wenn, dann bieten wir das sehr gerne an.
Okay. Das heißt also, es ist eher noch ein theoretisches Phänomen und ein Phänomen, das vielleicht auch in Magazinen und Zeitschriften diskutiert wird, aber noch gar nicht so sehr die Nachfrage in der Praxis abbildet. Da wir aber schon bei Arbeitszeit sind, würde ich da gerne weitermachen, weil flexibles Arbeiten ja tatsächlich auch ein Wunsch ist, auch zeitlich. Wie ist da Ihr Eindruck aus der Praxis, Herr König? Ich fange mal mit Ihnen an, sowohl bei Ihnen im Unternehmen. Was wird nachgefragt? Ist das Gleitzeit? Sind das Jahresarbeitszeitmodelle, Lebensarbeitszeitmodelle? Was ist da von den Dingen, die in der Diskussion sind, wirklich etwas, was die Mitarbeitenden auch haben möchten?
Bei uns ist es tatsächlich das Thema Gleitzeit. Also natürlich definieren wir auch bei einem Unternehmen unserer Größe und aber auch der Art unserer Tätigkeit müssen wir ja gewisse Bürozeiten, sage ich mal, gewährleisten. Ja, die sind auch wichtig für den gemeinsamen Austausch. Also wenn ich jetzt in einem Team arbeite und der eine arbeitet immer nur morgens, der andere nur abends, ist auch alles schwierig. Also man muss sich irgendwo aneinander binden oder auch ein bisschen im Team halt abstimmen. Aber wir, also sowohl die Mitarbeiter wollen es, natürlich alleinerziehende Mütter oder Väter. Ja, das ist ja heutzutage nicht mehr nur an die Damen gebunden zum Glück, sondern das machen auch die Väter. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir haben gerade einen Mitarbeiter eingestellt, der seinen Vater pflegt. Ja, und der arbeitet dann eben auch in Gleitzeit oder auch in dem Fall in Teilzeit, weil das halt doch sehr umfangreich ist. Aber auch für uns haben wir festgestellt, dass das haben wir eigentlich auch durch Corona festgestellt. Leider hat man es erst dann wieder mal so richtig wahrgenommen. Da muss dann erst mal sowas kommen, ehe man mal auf die Idee kommt. Irgendwann kommt ja jede Firma, wenn sie sich gut entwickelt, irgendwie an die räumlichen Grenzen. Und dann steht man immer vor der Entscheidung, zieht man jetzt um oder kriegt man das mit dem vorhandenen Platz irgendwo geregelt. Und da sind natürlich Gleitzeitmodelle auch nicht uninteressant, weil man dann, kennt man auch gerade von den größeren Prüfungsgesellschaften, auch oft von mit so Sharing-Arbeitsplätzen arbeitet, ja, dass man eben den vorhandenen Raum nicht unbedingt vergrößern muss, sondern halt eben in dieser Kombination mit Gleitzeit und Homeoffice doch vorhandene Arbeitsplätze effizienter nutzen kann.
Nun ist Gleitzeit für Schichtbetrieb auch eher nicht das richtige Modell, Herr Knille. Bei diesen langfristigen Modellen aber könnte ich mir vorstellen, dass das auch für Mitarbeitende bei Ihnen interessant ist. Gibt es da tatsächlich die Nachfrage, dass man das nach Lebenszeiten oder auch nach dem Jahr irgendwie staffelt?
Bislang nicht, aber wir behalten natürlich die Entwicklung weiter immer im Blick. Also auch das Thema 4-Tage-Wochen, also Sie sagen ja auch Teilzeit ist möglich. Klar, wo das eben geht, da verschließen wir uns um Gottes Willen nicht, sondern behalten dann auch den Markt immer im Blick. Aber jetzt dieses Modell an sich, da wäre bei mir jetzt noch nicht die Anfrage gekommen. Das scheint mir im Moment noch nicht so auf der Tagesordnung zu sein.
Was, glaube ich, deutlich mehr aufs mobile Arbeiten zutrifft, so dass möglich ist. Ne? Das ist auch etwas, was wir in Corona gelernt haben und viele weiter fortsetzen. Frau Finke hat es gerade schon beschrieben. Herr Hultsche, an Sie noch mal die Frage. Damals, als Corona anfing, hat der Gesetzgeber darauf nicht sofort reagieren können, sondern man hat dann mit dem Telearbeitsgesetz, glaube ich, wo der Name schon sagt, das muss ein bisschen älter gewesen sein, reagiert. Wie ist inzwischen die Regelung? Also ist da einiges nachgebessert worden? Kann man da jetzt verlässlicher mitarbeiten?
Ja, also es gab auch zu Beginn von Corona dann schon die kreative Möglichkeit, mobil zu arbeiten, also keine Telearbeit. Telearbeit war das klassische Homeoffice, wo man dann die Vorstellung hatte, der Arbeitgeber richtet zu Hause dann den Arbeitsplatz ein, der kommt mal vorbei und vermisst mal den Raum, der zur Verfügung steht, guckt mal, ob dann die Lehne vom Stuhl auch wirklich im richtigen Winkel steht zum Tisch und der Bildschirm in der richtigen Entfernung zum Stuhl. Und man hat dann gesagt, eigentlich ist es uns gar nicht so wichtig, wo die Mitarbeiter arbeiten. Hauptsache, die können irgendwo arbeiten und stecken nach Möglichkeit keine anderen Mitarbeiter an. Und dann hat man das mobile Arbeiten für sich entdeckt. Man hat also keinen Arbeitsort mehr festgelegt, sondern hat gesagt, arbeite wo immer du möchtest, wenn bestimmte Dinge sichergestellt sind, insbesondere der Datenschutz. Ja, also jetzt über eine Kündigung oder über andere sensible Themen in der Öffentlichkeit im Café zu sprechen, wäre jetzt vielleicht suboptimal. Aber ansonsten war man da relativ frei. Und weil man ja den Ort nicht mehr kannte, wo der Arbeitnehmer gerade arbeitet, ist man eben auch so ein bisschen aus der Verantwortung gekommen. Und es wurde nicht mehr von einem verlangt, dass man den Ort auch jedes Mal inspiziert und sicherstellt, dass alle Arbeitsschutzvorschriften, die einem so einfallen können, dass die auch alle gewährleistet sind. Und seitdem ist das ja gang und gäbe, das mobile Arbeiten. Also ich selber vielleicht noch einmal kurz auch zu den Arbeitszeiten und zu mobilen Arbeiten zurück. Ich habe das jetzt gerade auch als Arbeitnehmer sehr genossen. Es ist ja August, das ist immer Eingewöhnungszeit in den Kindergärten. Und bei meinen Kindern ist es auch gerade so, dass die in der Eingewöhnungsphase sind, und also gleich zwei. Und wenn sie dann morgens eine Stunde in den Kindergarten müssen und eben sich ein bisschen auf den Boden setzen und spielen und danach müssen sie wieder arbeiten, ist es ganz schön, wenn man einfach die Arbeitszeit auch ein bisschen nach hinten schieben kann und gegebenenfalls auch zu Hause mobil arbeiten kann, um dann jederzeit wieder verfügbar zu sein, falls im Kindergarten irgendwas passiert oder Sonstiges. Und das ist schon ein Riesen-Benefit als Arbeitnehmer. Das muss ich ehrlich sagen, das wäre für mich jetzt auch wichtiger als vielleicht der ein oder andere Anreiz mit irgendeiner variablen Vergütung oder einem Dienstwagen. So diese Flexibilität weiß ich schon sehr zu schätzen.
Ja. Herr König, nun könnte sein, dass der Steuerberater oder die Steuerberater in Ihrer Gruppe etwas blasser werden, wenn jemand wieder Homeoffice macht. Wie ist das inzwischen da rechtlich geregelt? Ist das auch alles klar oder ist das jedes Jahr bei der Steuererklärung dann doch wieder eine Riesenherausforderung,
ja, wie früher das Arbeitszimmer? Also tatsächlich beim mobilen Arbeiten, beziehungsweise eigentlich ist das Thema bei der Vacation, wo wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen kommen, fast noch ein bisschen schwieriger. Man muss halt immer ein bisschen darauf achten, dass man nicht plötzlich irgendwo aus Arbeitgebersicht eine Betriebsstätte irgendwie begründet, weil der Geschäftsführer irgendwie die meiste Arbeitszeit, in der Regel orientiert man sich da ja auch an dieser bekannten 183-Tage-Regelung, wobei auch in kürzeren Fällen das halt schon je nach leitender Position oder Position der Person im Unternehmen ausgelöst werden kann, eben die Betriebsstätte. Ne? In Deutschland ist das noch ein Part, was sicherlich die Abläufe und die Deklarierung und alles auch sicherlich nochmal erschwert. Noch schwieriger wird es dann bei grenzüberschreitenden Thematiken, auch da dann eben für die Arbeitnehmer, ne? Weil dann wirken sich die steuerlichen Konsequenzen nicht nur auf das Unternehmen und dem Arbeitgeber aus, sondern eben auch auf den Arbeitnehmer. Also da muss man Zeit und Position desjenigen auch immer am besten vorher mal mit dem Steuerberater besprechen und nicht, wenn derjenige schon 2 Jahre im Homeoffice sitzt, dann ist das eher eine Tatortreinigung, sage ich jetzt mal, ja, um es mal so hoffentlich ohne Blut. Genau, immer proaktiv an den Berater herangehen, weil man scheut dann vielleicht manchmal auch die eine Beratungsstunde oder was weiß ich, aber es nachher aufzuräumen, ich glaube, da spreche ich auch für die Rechtsanwälte hier im Raum, ist doch immer mit mehr Aufwand verbunden, als im Vorhinein mal eine Frage zu beantworten.
Wo wir auch gerade dabei sind, Risiken aufzuzeigen, die gibt es ja auch bei der Arbeitszeit, dass man das vielleicht auch noch einmal kurz nachreicht. So dieses klassische, ich arbeite abends nochmal und klappe nochmal meinen Laptop auf, weil ich mittags vielleicht eine Runde laufen war und das nicht mehr geschafft habe. Auch das ist ja nicht ganz risikolos, sondern das Arbeitszeitgesetz, das gibt ja auch gewisse Grenzen vor. Unter anderem auch eine 11-stündige Ruhepause. Und alle unsere Mandanten wissen ja, dass die Arbeitszeiten von allen Mitarbeitern brav aufzuzeichnen sind. Und wenn Sie also abends nochmal den Laptop aufklappen, arbeiten Sie theoretisch. Das heißt, wenn Sie ihn um 12 wieder zuklappen, dann kommt die 11-stündige Ruhepause und dann bitte vor 11 Uhr, zumindest in der Theorie, den Laptop nicht wieder aufklappen.
Ja. Gibt es dafür praktische Lösungen, also wohlgemerkt legale?
Also ich glaube, in der Praxis läuft es ehrlicherweise so, dass die Mitarbeiter die Zeiten einfach nicht aufzeichnen.
Okay, das ist jetzt kein Tipp, den wir hier geben können, aber ich verstehe, was wie Praxis und Theorie dann auch voneinander abweichen. Absolut richtig. Wir haben das Stichwort Vacation gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich hatte so in diesem Sommer 2023 den Eindruck, LinkedIn ist voller Bilder, wo Menschen irgendwie mal so einen Laptop vor Berg- oder Strandkulisse irgendwie haben und es sah alles wunderbar leicht aus, dass man eben plötzlich dann da, wo man vorher Urlaub gemacht hat, irgendwie anfängt wieder zu arbeiten. Herr Knill, ich weiß das aus unserem Vorgespräch, Sie haben gesagt, die Eindrücke waren bei Ihnen ähnlich und Sie prüfen im Moment, ob Sie und wie Sie Workation anbieten können. Auf welche Risiken sind Sie gestoßen? Was umgekehrt spricht dafür, das einzuführen?
Ja, also wir haben es ja schon gehört, ne? Also das Thema Betriebsstätte stellt sich, das heißt, Sie müssten im Prinzip bei jeder Stelle prüfen, was für eine Tätigkeit wird dort ausgeübt. Das ist auch ein administrativer Aufwand. Also da wird es große Konzerne, werden es da leichter haben als ein mittelständisches Unternehmen, das Personal auch da mit zu beschäftigen, individuell zu prüfen, haben wir denn da ein Risiko oder nicht. Das nächste ist dann die Sozialversicherung. Das innerhalb von Europa wird man das sicherlich noch hinbekommen, außereuropäisch dann schon etwas schwieriger. Also ich glaube, da sind schon einige Hürden. Ich weiß, es gibt auch Anbieter, die da eben entsprechende Prüfungen dann übernehmen. Die schauen wir uns an, aber im Moment sind wir da immer noch nicht mit der Prüfung zu Ende.
Frau Finger, haben Sie es schon angeboten? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
Also in den Niederlanden bieten wir das ganz aktiv an. Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, 4 Wochen im Jahr zu nehmen. Also wahrscheinlich klassischerweise in Verbindung mit einem Urlaub oder der Partner geht ins Ausland. Keine Ahnung, geht auf ein Assignment und man geht irgendwie mit. So, und das bieten wir an. Und wir sagen aber, egal wo du bist, du musst in unserer über Zeitzone arbeiten. Also das, genau, das ist die Grundvoraussetzung. Ja? Egal, ob du in den USA sitzt, wenn wir hier 12 Uhr mittags haben und sagen, wir haben ja jetzt ein Meeting, dann musst du dabei sein. Und die Mitarbeitenden empfinden das Angebot als attraktiv, dass wir das auch in Deutschland anbieten, aber gewählt hat es noch niemand. Wir hatten jetzt erstmalig den Fall, dass eine Mitarbeitende nach einem Sabbatical gefragt hat. Das haben wir auch ermöglicht und ohne uns rechtlich beraten zu lassen. Wir haben die in die Ferien geschickt und zwar auch aus der Motivation heraus, diese Mitarbeiterin im Unternehmen zu halten. Ja, also es gab keinen anderen plausiblen Grund dafür. Ja.
Verstehe. Gut, also Vacation, ja, wir sehen viele LinkedIn-Bilder, aber es sind auch noch einige Fragen an der Stelle offen. Das muss man sagen. Ich würde gerne, was das Thema Familienfreundlichkeit angeht, nochmal die einzelnen Stadien durchgehen und tatsächlich nochmal mit Schwangerschaft beziehungsweise auch den ersten Monaten oder ersten Jahren der Kinder umgehen. Was es mehr und mehr in Unternehmen gibt, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, sind sogenannte Stay-in-Touch-Programme. Also dass man eben nicht nur darauf wartet, dass Väter oder Mütter aus Elternzeit zurückkehren, sondern eben auch tatsächlich den Kontakt mit ihnen wahrt. Ist das, ich gucke jetzt als erstes wieder Frau Finke und Herrn Knille an, etwas, das Sie verstärkt machen? Und wenn ja, wie machen Sie das? Ist das mal nur einfach einladen zum Sommerfest? Ist das ein neuer Onboarding-Prozess? Welche Instrumente greifen da?
Das Onboarding, finde ich, ist eine super Idee. Das werde ich mitnehmen als Gedankengut. Vielen Dank dafür. Ja. Das, was wir machen, ist, die Leute einzuladen, weil sie sind ja immer noch Teil unseres Unternehmens. Die sind jetzt in Pause und die werden eingeladen zum Sommerfest, zu Weihnachtsfeiern oder irgendwelchen Abteilungsessen oder was auch immer. Selbstverständlich, weil die sollen ja dranbleiben, weil umso einfacher ist dann nachher ja auch das Onboarding. Onboarding, ja, dass die in Touch bleiben und einfach auch mitbekommen, was passiert denn hier eigentlich im Unternehmen.
Ich finde es auch extrem wichtig, dass zum Unternehmen nicht verloren geht, auch beim Thema Weiterbildungsmaßnahmen. Also dass man da trotz der Elternzeit beispielsweise weiter teilnehmen kann an Fortbildungen etc. Oder auch bei Dingen wie einer Inflationsprämie vielleicht nicht vergessen wird. Also das sind ja auch Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung. Ich glaube, das machen auch wenige Unternehmen. Die Möglichkeit hat man ja. Und da eben, dass solche Mitarbeiter dann nicht in Vergessenheit geraten. Ja,
ein sehr gutes Zeichen. Herr Hutsch, wo ist da so die Grenze, an der es übergriffig wird? Also das eine ist genau, jemanden zum Sommerfest einladen, das andere ist jede Woche anzurufen und zu fragen, wann die Person zurück ins Unternehmen kommt. Das wäre wahrscheinlich zu weit.
Genau, langsam am Haus vorbeifahren sollte man vielleicht auch nicht. Nein, da gibt es eigentlich nur eins zu beachten, das ist die Freiwilligkeit. Also man sollte nicht versuchen, Mitarbeitern irgendwas aufzuzwingen, was sie gerade auch in so einer sensiblen Phase wie der Elternzeit nicht wollen. Aber das ergibt sich ja eigentlich schon mit einem moralischen Kompass und auch ohne das Arbeitsrecht.
Ja, okay, also ein gesundes menschliches Feingefühl sollte an der
Stelle. Genau, und am besten natürlich vorher schon mal vielleicht darüber sprechen, ob das in Ordnung ist, dass man vielleicht auch mit einem Newsletter weiterhin bedacht wird, dass man so ein bisschen mitbekommt, was im Unternehmen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es Mitarbeiter gibt, die sagen, ich möchte davon gar nichts hören, ich möchte mich auf mein Kind konzentrieren. Das muss man dann natürlich auch respektieren, aber genauso gibt es mit Sicherheit viele, die über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben wollen und die vielleicht dann auch so ein Fest mal als angenehme Abwechslung empfinden.
Als Angebot verstehen. Also ich glaube, das ist der Gedanke, dass man das nicht als Zwang empfindet, sondern als Angebot. Und dann steht es ja jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter offen, das eben anzunehmen oder nicht.
Ja, genau. So muss man aber denken, wenn man es macht.
Exakt, ne? Also genau. Wir haben jetzt zwar keine 7000 Mitarbeiter, aber wir haben alle zwei Wochen, das wäre dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, aber wir haben alle zwei Wochen ein Joe Fix. Ja? Da geht es manchmal um fachliche Themen, manchmal oder meistens geht es im Moment um die Digitalisierung und Automatisierung in unserer Arbeitswelt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir die Mitarbeiter stets in diesen Joe Fixen, was ja heutzutage über Teams dann stattfindet, drin lassen. Und es ist ihre eigene Entscheidung, dazu zu stoßen. Und es ist wirklich zu beobachten, dass gerade die Mütter es wollen, ja, und dranbleiben wollen. Weil wenn man, sage ich mal, gerade in diesem aktiven Prozess der Digitalisierung sich auch noch externe Hilfe reinholt, wo gerade viel passiert, ja, da sind natürlich dann anderthalb, zwei Jahre nicht dabei gewesen zu sein. Ja, ist auch völlig in Ordnung für uns. Ja. Aber wo die Mitarbeiter dann einfach sagen, nö, die halbe Stunde oder Stunde alle zwei Wochen, Neben den Sommerfesten und Weihnachtsfesten machen wir das gerne. Ne? So, und das ist, finde ich, auch wichtig, aber es muss halt eben freiwillig passieren. Ja.
Wie ist es dann nach der Rückkehr? Auch da gibt es inzwischen deutlich mehr Modelle als früher. Was ist, ich frage Sie jetzt nochmal, die Sie auch beraten, das, was die Mandanten am häufigsten nachfragen oder wo Sie dann als Berater tätig sind? Welche Modelle sind das?
Also vor allem die Elternteilzeit. Das wird mittlerweile auch eher als Chance verstanden, Mitarbeiter zurückzuholen. Das war vor ein paar Jahren tatsächlich ganz anders. Da war das ein potenzieller Trennungsgrund, wenn jemand Teilzeit beantragt hat. Und da gab es eben wirklich dann Arbeitgeber, die versucht haben, das mit aller Macht aus Unternehmen rauszuhalten. Und das ist aber mittlerweile vollkommen vorbei. Und jetzt ist es eben wirklich so, mit der Elternteilzeit kann man bis zu 32 Stunden pro Woche im monatlichen Durchschnitt arbeiten während der Elternzeit. Das ist unschädlich für Elternzeit und Elterngeld. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die Unternehmen auch ergreifen können, um Mitarbeiter etwas flexibler auch wieder aus der Elternzeit zurückzuholen und vielleicht auch mit einer geringeren Arbeitszeit. Das ist ja alles schwer planbar. Ich habe dann einmal die Elternzeit beantragt und dann weiß ich ja gar nicht, wann kriege ich denn vielleicht einen Betreuungsplatz für mein Kind, wie lange dauert das Ganze, wann bin ich wieder verfügbar, wann bin ich vielleicht auch emotional so weit, dass ich wieder in den Job zurückkehren kann und möchte. Vielleicht ist es auch ein finanzielles Bedürfnis. Und mit der Möglichkeit, einvernehmlich, auch wenn Mitarbeiter von sich aus da sehr starken Druck machen können, um Elternteilzeit durchzusetzen, aber gerade auch einvernehmlich sehr flexibel darauf reagieren zu können und die Mitarbeiter zurückzuholen, das ist, glaube ich, eine große Chance für Unternehmen, auch den Kontakt zu halten und die Mitarbeiter zu halten.
Ich sehe schon Nicken in der Runde. Wir haben auch über Teilzeit gesprochen. Also das ist das, was in der Praxis dann tatsächlich auch so ankommt. Der nächste Schritt ja dann, genau, wie werden die Kinder betreut? Herr Hulsch, Sie haben es gerade schon angesprochen. Herr Knill, ich weiß von Ihnen, Sie überlegen gerade, ob Sie eine Betriebskita einrichten. Was spricht dafür? Was sind so die Punkte, die Sie da gerade klären und erörtern?
Ja, das ist natürlich vor dem Hintergrund der Familienfreundlichkeit und natürlich auch, um als attraktiver Arbeitgeber dann auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, haben wir das geprüft. Und wir waren etwas überrascht, dass die Nachfrage dort doch geringer war, als wir es erwartet haben. Also das war offenbar scheinen die Mitarbeiter das nicht so sehr mehr beim Arbeitgeber zu suchen. Zumindest war das bei uns, ergab sich das so. Deswegen prüfen wir noch, inwiefern das eine Option ist. Aber ich glaube, dass es gut ist, wieder auch da als Angebot, als Bestandteil eines Gesamtpaketes, als Arbeitgeber attraktiv zu sein, aber offenbar nicht zwingend.
Können Sie sagen, in welchen Unternehmen ist das so, dass das, also wo funktioniert das mit dem Betriebskreis oder wo wird das Angebot angenommen?
Große Konzerne sind es tatsächlich häufig. Also gibt es auch in Düsseldorf Beispiele. Ob die jetzt aus der direkten Mandantschaft sind oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber man kriegt ja auch ein bisschen was um sich herum mit. Man fährt dran vorbei. Man hat auch Partner von Kollegen oder Mitarbeitern, die dort arbeiten. Also da wird es tatsächlich auch angenommen. Aber eben nochmal unter dem Aspekt, das ist auch eine Rieseninvestition für ein Unternehmen. Ja, also ich glaube, wir wissen alle, oder man kann sich vorstellen, was sowas alles kostet. Mit Genehmigungen und allem drum und dran ist es auch ein langer Prozess, der sich zieht. Klar, unter den richtigen Voraussetzungen ist das auch als Ausgabe gewinnmindernd. Da kommt dann wieder der berufliche Part ein bisschen durch, kann man das sicherlich auch alles dann vernünftig geltend machen. Nur, wenn das Angebot eben nachher nicht so angenommen wird, ist es natürlich auch ein schmaler Grat, wo man, sage ich mal, eine große Investition tätigt, ob man die jetzt steuerlich geltend machen kann oder nicht, bringt einem auch nichts, wenn es nicht angenommen wird und dann da irgendwie Geld versenkt wird. Da sollte man dann vielleicht über kleinere Schritte, wo wir gleich, glaube ich, auch noch zukommen, das darüber regeln, weil man braucht schon ein bisschen was an Nachfrage, ehe man mal eine eigene Kita oder einen eigenen Kindergarten baut. Ganz klar, das ist eher was für die größeren Unternehmen unter uns.
Dann wäre meine Anschlussfrage, welche kleineren Formen der Betreuung kennen Sie? Frau Finke, Sie haben gerade schon mal gesagt, man kann natürlich Kinder mal mit ins Büro bringen. Das ist aber jetzt wahrscheinlich noch nicht die geordnete
beste
Form.
Das ist sicher nicht die beste Lösung. Das ist nur eine Notlösung. Also für uns steht das Thema nicht an. Okay. Wir diskutieren da nicht drüber. Ich weiß aber aus anderen Beschäftigungsverhältnissen, dass dann die Arbeitgeber sogenannte Belegplätze, heißt das, glaube ich, ja, in Kindergärten angeboten haben. Ich weiß nicht, ob das ein interessanter Weg ist, sein kann.
Herr Hulsch, beraten Sie in der Hinsicht? Also ist das etwas, was auch auf der Tagesordnung steht, dass man sowas begleitet unabhängig davon, ob Sie es selber machen oder mit Partnern Ihrer Kanzlei?
Tatsächlich seltener, obwohl es da ja, das kann der König gleich bestimmt auch noch mal kurz erläutern, ganz interessante Möglichkeiten gibt, gerade aus steuerrechtlicher Sicht, wenn man eben Kitas bezuschusst oder die Kita-Beiträge für Mitarbeiter übernimmt. Was ich auch aus dem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis kenne, bei größeren Unternehmen gibt es ja auch einzelne Mitarbeiter, die abgestellt werden, um Kollegen, die in Elternzeit sind oder die ein Kind erwarten, auch behilflich zu sein. Beispielsweise um Kitas oder Tagesmütter abzutelefonieren. Tatsächlich, das ist ja ein Riesenaufwand, bis man mal irgendwann einen Platz gefunden hat. Und das ist auch ein Service, den einige größere anbieten und was mit Sicherheit auch ganz attraktiv ist.
Ja. Genau, es ist ein kleiner Baustein oder ein kleines Tool wieder, aber etwas, wenn man es sich einmal bewusst gemacht hat, weil man weiß, genau, wie nervenaufreibend so ein Prozess sein kann, dass die Bindung auf jeden Fall verstärkt. Herr König, Sie sind schon angesprochen, genau. Was sind die steuerrechtlichen Vorteile?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass man, wenn man sich an gewisse Regeln hält, es richtig ist, dass man da doch steuerliche Vorteile daraus ziehen kann, und zwar beidseitig. Ja. Man tut dem Mitarbeiter was Gutes, und sofern diese Zuschüsse zu Kitas oder Kindergärten, also quasi zu allen Einrichtungen, sei es jetzt die Verpflegung und die Versorgung von Kindern, bis die Kinder schulpflichtig sind zumindest, ja, steuerlich begünstigt sind, sofern sie zum ohnehin geschuldeten Entgelt gezahlt werden. Ja. Also es darf jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise ein bestehendes Gehalt gekürzt werden und eben durch einen Kita-Zuschuss ersetzt werden, sondern es muss zum ohnehin geschuldeten Lohn gezahlt werden. Dann ist es steuer- und sozialversicherungsfrei. Beim Sozialversicherungsrecht ist man als Steuerberater immer ein bisschen vorsichtiger. Dafür haben wir hier die Profis an Bord, aber steuerfrei ist es dann unter diesen Voraussetzungen. Und es ist vor allen Dingen auch anders als in der privaten Steuererklärung, also für alle, die solche Kosten in der Steuererklärung privat nicht ansetzen. Man kann es auch in den Sonderausgaben bis zu 4.000 Euro geltend machen. Ist es anders, dass das bei dem Zuschuss durch den Arbeitgeber nicht betraglich begrenzt ist. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass man da im Prinzip auch teurere Einrichtungen wählen kann, privater Natur, ob das jetzt immer das Richtige ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall betragsmäßig nicht gedeckelt an der Stelle, wo man nur darauf achten muss, dass was der Arbeitgeber bezuschusst hat, kann man natürlich dann nicht nochmal auf der anderen Seite in der privaten Einkommensteuererklärung ansetzen und da nochmal schön über die Sonderausgaben nochmal on top geltend machen. Ne? Da geht dann nachher nur noch die Differenz. So, genau, ja, Sonderausgaben dann an der Stelle, ja.
Wir haben heute im Laufe dieses Thementags schon das Modell des alterssensiblen Arbeitens kennengelernt. Wie weit, ich gucke jetzt wieder Frau Finke und Herrn Knille an, ist das etwas, was Sie mit Ihrem Unternehmen auch in Verbindung bringen konnten, wo Sie sagen, das eigentlich ist das gelebte Praxis, oder etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt etwas, was wir neu auf den Schirm nehmen, weil wir eben diesen Fachkräftemangel auch so spüren?
Ja, letzteres, aber in der Tat Dinge, die ich mir notiert habe aus der heutigen Veranstaltung, dass wir vielleicht nochmal eine andere Betrachtungsweise auch auf die Arbeitsplätze haben. Natürlich, wir tun eine Menge, glaube ich, für im Sinne betrieblichen Gesundheitsmanagement auch, ne? Also dass die Mitarbeiter gesund sind, dass wir entsprechende Programme haben, dass wir die Arbeitsplätze begehen. Wir haben einen tollen Gesundheitstag, wir sind ausgezeichnet worden als gesunder Arbeitgeber, heißt es, glaube ich, mit Höchstpunktzahlen. Ich glaube, da sind wir sehr aktiv. Aber sicherlich lernen auch wir noch dazu, und das sind sicher Aspekte, die man auch da noch mal berücksichtigen kann.
Ja. Frau Finke, wie war es bei Ihnen? Haben Sie sich auch Notizen gemacht?
Ja, ich fand das hier habe ich mir Notizen gemacht, genau. Uns geht das ähnlich. Wir bieten auch einmal im Jahr einen Gesundheitstag an oder lassen jemanden kommen, der nochmal die Ergonomie prüft und Luftbefeuchtung und ich weiß nicht was, oder bieten Yogakurs an und so. Solche Geschichten. Und wir versuchen ganz bewusst sehr vielfältig zu rekrutieren. Ich würde jetzt nicht von divers sprechen wollen, weil das ist es nicht, aber ganz genau hinzugucken, wenn wir eine Vakanz haben, was haben wir denn hier, Frauen, Männer, wie alt sind die Leute, etc., um wirklich auch alles abzubilden, weil ich weiß selbst aus eigener Lebensalterserfahrung, durchaus Sinn macht, ältere Teammember auch im Team zu haben. Ja.
Das heißt, der Satz, die Mischung macht es, ist
dann ja, schon ja, ja, wichtig. Absolut.
Also nicht zum dritten Mal denselben Typus
Mitarbeiter. Nein. Und ich persönlich das Jahr 50, wenn ich mich der Situation stellen müsste und mir würde gesagt werden, du bist zu alt. Also ich denke, das ist auch immer eine Frage von persönlicher Einstellung, ja, weil ich habe in dem Moment wirklich geschluckt und dachte so, huch, kann das Realität sein? Ja.
Und ich glaube, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist man ja froh, wenn auch Mitarbeiter über das Renteneintrittsalter hinaus bereit sind, auch noch weiter zu arbeiten, gerade wenn es gefragte Tätigkeiten sind, wo es auch schwer ist, dann entsprechend die Nachbesetzung zu ermöglichen und dann eben vielleicht den Renteneintritt hinauszuschieben. Also das ist durchaus was, was wir jetzt auch vermehrt auch.
Und vor allen Dingen den Aspekt mit der Krankheit, da kann ich nur sagen, das ist auch genau die Erfahrung, die ich mache, wenn ich mir unsere Sickness Rates angucke. Da sind die Jungen deutlich öfter krank, also deutlich mehr Kurzerkrankungen als die Leute, die älter sind. Woher auch immer das kommt, ja, keine Ahnung, aber es ist Fakt.
Ich würde gerne nochmal ein Modell diskutieren, was man auch viel eben in Magazinen und Zeitschriften liest. Das ist, läuft unter dem Titel Your Choice. Das heißt, man kann sich entweder entscheiden, ob man mehr Geld haben möchte oder mehr Zeit haben möchte. Jetzt blicke ich erstmal wieder die Juristen an, weil das ist ja alles, was von der Regel abweicht, macht ihnen einerseits Arbeit, auf der anderen Seite beschafft es ihnen vielleicht auch neue Mandantschaften. Also wie oft wird sowas schon in Anspruch genommen und was wiederum ist dabei zu beachten, wenn ich flexibel handhaben möchte, ob ich mal ein bisschen mehr Geld und mal ein bisschen mehr Zeit haben möchte?
Ja, also ich glaube, es wird teilweise praktiziert, ist aber allen, glaube ich, noch gar nicht so richtig bewusst, vielleicht auch, dass sie es schon praktizieren und vielleicht auch, wie das Ganze funktioniert. Also der Gedanke ist ja heute mehrfach angeklungen, dass man Mitarbeiter individuell betrachten sollte, weil in jeder Lebensphase, ich warte einmal, bis die Feuerwehr vorbei ist, in jeder Lebensphase hat der Mitarbeiter andere Bedürfnisse. Vielleicht hat jemand, der gerade in seinen Beruf gestartet ist, auch Lust, viel Geld zu verdienen, viel zu arbeiten, vielleicht auch viele Erfahrungen zu sammeln, während dann jemand, der vielleicht gerade eine Familie gegründet hat oder einen Angehörigen hat, den er pflegen muss, vielleicht eher ein Interesse daran hat, mehr Zeit zu Hause zu verbringen und mehr Freizeit möchte. Und da sagen wir, warum spiegelt man das nicht wieder und versucht, Mitarbeitern eine Wahlmöglichkeit einzuräumen? Also beispielsweise will jemand mehr Urlaub oder vielleicht mehr Geld? Will jemand vielleicht ein Deutschland-Ticket oder doch eher ein Jobrad? Ja, vielleicht ist er schlecht an den ÖPNV angebunden und hat da gar kein Interesse daran. Und da ist sehr viel möglich, da ist man sehr flexibel. Es gibt gesetzliche Mindestgrenzen, die zu beachten sind. Also gerade beim Urlaub kann ich jetzt nicht sagen, jemand hat überhaupt keinen Urlaub mehr. Auch der gesetzliche Mindesturlaub, den streiche ich. Der will bestimmt Geld verdienen und das zahle ich dem alles aus. Das funktioniert nicht. Also die Mindeststandards muss ich beachten, genauso wie ich nicht sagen kann, jemand hat so viel frei, dass ich auf einmal den Mindestlohn unterschreite, weil der überhaupt nicht mehr bezahlt wird. Also es hat Grenzen, aber es ist sehr viel möglich.
Wird es auch genutzt in der Praxis? Also, oder ist das etwas, wo Sie merken, dass das werden wir in Zukunft häufiger verhandeln müssen, werden die Arbeitsverträge da flexibler gestalten müssen?
Also wir bieten ein breites Portfolio und da komme ich nochmal auf eins der Themen, die wir eingangs besprochen haben, zurück an Company- oder Unternehmensbenefits an. Und da hat der Mitarbeiter wirklich die Wahl, was aus diesem Portfolio möchte ich jetzt. Das geht so ein bisschen in die Richtung und wir hatten gerade Ende letzter Woche ein Projekt Kickoff und wir stellen uns vor, dass wir mittelfristig den Mitarbeitenden ermöglichen, während ihrer Arbeitszeit im Tierschutz zu arbeiten oder an irgendwelchen anderen sozialen Projekten und so weiter und das eben halt als Arbeitszeit vergütet bekommen. Aber wie gesagt, wir sind noch in der Theorie, es ist noch auf PowerPoint und noch nicht in der realen Welt, aber das ist uns ganz, ganz wichtig.
Okay. Wäre also so eine Sinnstiftung, die nicht nur in der Tätigkeit selber liegt, sondern eben im gesamten Arbeitsumfeld.
Genau.
Bei uns ist es eher so, dass wir bislang die Betrachtung hatten, dass wir dann eben Angebote schaffen, die ja für alle möglich sind. Also beispielsweise jetzt war der Wunsch, nochmal zu prüfen, ob wir nicht so ein Dienstfahrrad ermöglichen. Da haben uns wirklich viele Anbieter angeschaut, sind relativ eingestiegen. Wir haben eine kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft, da prüfen wir jetzt, können wir die vielleicht erweitern, dass Mitarbeiter, die vielleicht ganz woanders wohnen, auch viel mehr Wahlmöglichkeiten haben, da dann schon. So ein Baukastensystem war bislang bei uns noch nicht das Thema.
Wie ist es beim sozialen Engagement, das, was Frau Finke gerade angesprochen hat? Ich weiß, dass das in Ihrem Unternehmen an verschiedenen Stellen auch eine Rolle spielt.
Genau, das spielt immer ein wunderbares Beispiel ist ein Azubi-Projekt mit dem wunderbaren Namen Azubi. Da wurden Bienenstöcke angelegt im Rahmen eines Azubi-Projekts und sämtliche Einnahmen des Verkaufs des Honigs wurden für einen Kinderhospiz gestiftet. Also das sind so schon, dieses soziale Engagement ist uns wahnsinnig wichtig und dass wir da auch in der Tat dann versuchen, das auch zu unterstützen.
Herr Hultsch, Ihr Herz wird das ganz sicher erreichen. Was sagt Ihr Verstand? Ist das wieder etwas, wo man neu regeln muss? Oder ist das etwas, was man dann tatsächlich so untereinander ausmachen kann, dass dieses soziale Engagement problemlos möglich ist?
Also Regelungen, die schaden ja selten, zumindest für den Fall, dass es dann Streit gibt. Und es gibt ja dieses Corporate Volunteering, nennt sie das ja auch. Das ist so ein bisschen aus den USA auch rübergeschwappt zu uns. Und da ist das schon etwas weiter. Also dass Unternehmen ihre Mitarbeiter anhalten, dass die sich sozial engagieren und dafür dann einen Teil ihrer Arbeitszeit verwenden. Man sagt also beispielsweise, eine gewisse Anzahl an Tagen pro Jahr oder eine gewisse Anzahl an Stunden pro Woche kann man nutzen. Man wird weiter bezahlt, um sich sozial zu engagieren. Und da sollte man nur vorher festlegen, was ist denn eigentlich soziales Engagement? Also klar, Einnahmen sammeln für das Hospiz, aber vielleicht gibt es auch Leute, die empfinden die Bürgerwehr, die durch Düsseldorf zieht, als sozial und gesellschaftswertvoll. Das sollte es dann eher nicht sein. Also da sollte man irgendwelche Rahmenregelungen aufstellen und natürlich ganz klar definieren, wie viel Zeit ist denn eigentlich dafür möglich oder wie viel Zeit kann man sich dafür nehmen von seiner Arbeitszeit.
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel beim Beispiel Freiwillige Feuerwehr sowas, ne? Also wo es durchaus größere Zeiträume in Anspruch nehmen kann, auch was Ruhezeiten und Ähnliches betrifft, wo man es dann tatsächlich so nochmal regeln muss. Das verstehe ich gut. Ich würde mit Blick auf die Uhr die Runde gerne einmal wieder ins Publikum öffnen. Gibt es an der Stelle nicht nur Verständnisfragen, wie wir es im ersten Teil hatten, sondern vielleicht auch Fragen, die Sie direkt an die Praktiker haben, was Erfahrungen betrifft, wo Sie sich noch mehr Inspiration wünschen? Ich sehe diesen Wunsch im Moment nicht, dann würde ich zu der letzten Rubrik, genau, das Mikrofon wäre da gewesen, wenn Sie es gebraucht hätten, aber alles ist gut. Dann kommen wir in diesem Podcast zur Schlussrubrik, die heißt 60 Sekunden zum Mitnehmen. Und da bitte ich immer meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner noch einmal ganz knapp in maximal einer Minute denen einen Tipp zu geben, jetzt in diesem Fall zum Thema Familienfreundlichkeit. Ich fange, Frau Finke, bei Ihnen nochmal an. Was wäre Ihr Ratschlag, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
Das, was ich eingangs gesagt habe, wirklich ganz genau hinzugucken, nicht irgendwelche Programme zu schreiben, sondern wirklich sich eins zu eins mit den Mitarbeitenden hinzusetzen und so wirklich zuzuhören und zu verstehen, was hilft denen denn, was sind die konkreten Wünsche, und darauf einzugehen nach Möglichkeit. Das waren jetzt kurze 60 Sekunden.
Hervorragend.
Ja.
Ich würde darauf aufbauen. Ich würde auch sagen, man muss jedes Individuum irgendwo betrachten und für diese Person das Bestmögliche schaffen, was für ihn wichtig ist oder für sie wichtig ist oder für es wichtig ist. Und was dadurch die Bindung fürs Unternehmen schafft, aber unter der großen Vogelperspektive, dass nicht einer nach links und einer nach rechts läuft, ja, sondern dass man trotzdem gemeinsame Werte verfolgt, die damit das Unternehmen in eine Richtung geht. Und bei all diesen Entscheidungen sollte man aufgrund des Talentemangels im Moment kreativ bleiben, aber trotzdem sich vorher, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier Beraterstunden andrehen möchte, sondern sich vorher mit der Situation auseinandersetzen und sich juristischen, steuerlichen oder welchen Rat auch immer einholen, weil zurückrudern ist immer schwieriger, als vorher mal in die Ferne zu schauen.
Dolch, als junger Vater was?
Ja, bei mir wird es jetzt etwas langweilig, weil ich wieder in dieselbe Kerbe stoße, aber auch ich würde dafür plädieren, dass man sich die jeweiligen Beschäftigten individuell anschaut. Und da finde ich gerade diesen Punkt, den wir angesprochen haben mit Your Choice, finde ich sehr attraktiv, dass man nicht versucht, alles zu machen, vom Fitnessstudio über das Fahrrad, über das ÖPNV-Ticket, sondern dass man vielleicht mehr den Mitarbeitern die Wahlmöglichkeit lässt, weil alles kann man nicht machen. Aber man kann ja versuchen, individuell auf jeden Mitarbeiter zu gucken und ihm vielleicht das zu verschaffen, was für ihn am wichtigsten ist. Und das wäre für mich heute was man mitnehmen sollte.
Herr Knille, was empfehlen Sie?
Ja, es ist wirklich langweilig, aber ich kann mich anschließen, dem Mitarbeiter zuzuhören, sich nicht nur blenden zu lassen von vielen Moden. Trends, die vielleicht verfolgt werden, sondern die Mitarbeiter auch zu fragen, was sie denn für wichtig erachten, welche Werte ihnen wichtig sind, welche Benefits sie wirklich sich wünschen und in der Tat nicht alles versuchen möglich zu machen, nicht alles passt. Und da komme ich nochmal auch wieder zum Anfang, die Produktionsmitarbeiter dabei nicht zu vergessen. Das ganze Thema Vocation, mobiles Arbeiten ist halt, passt für die Produktion nicht und da muss man einen entsprechenden Ausgleich finden, also Angebote, die auch für die Produktionsmitarbeiter passen.
Ja, und wahrscheinlich klar kommunizieren, damit dieses Gerechtigkeitsgefühl auch bestehen
kann. Ganz genau.
Prima. Ja, da gibt es zum Abschluss dieser besonderen Folge unseres Podcasts auch noch zwei Hinweise, die hoffentlich sachdienlich sind von mir. Zum einen auf die Seite vanguard.de. Da gibt es nämlich alle weiteren Folgen unseres Podcasts und auch viele Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts. Und die andere Möglichkeit, glaube ich, mit allen Beteiligten in Kontakt zu treten, ist LinkedIn. Sowohl die Unternehmen, also SwissSense, Coroplast, die DWP-Gruppe und Vanguard sind da vertreten, als auch meine vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank an Sie vier für die Eindrücke aus der Praxis. Danke an unseren Produzenten Thorsten Runte von podcaststudio.nrw und Ihnen allen, die Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.